Diese Woche habe ich mich an eine Abrechnung gesetzt, die für mich total schwierig war. Mehrfach habe ich abgebrochen, was anderes gemacht, und ich hätte zu gerne gewusst, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die das letzte Mal gemacht habe. Und als ich dann noch einen dicken Fehler entdeckte, den ich über ein Jahr nicht entdeckt hatte zu meinen Ungunsten, da wurde ich immer kleiner. Doch ich habe mich immer wieder rangesetzt, immer wieder durchgebissen, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt weiß ich, worum es geht. Jetzt habe ich nicht das im Kopf, aber habe einigermaßen die Zahlen sortiert. Was hat mir geholfen? Mir hat geholfen, dass ich mich schon x-mal durch irgendwas durchgebissen habe, was ich mir nicht zugetraut hat, wo ich keine Ahnung hatte, wie ich mich dem nähern sollte, geschweige denn, wie ich da durchgehen könnte. Eine meiner größeren Herausforderungen war, als ich vor vielen Jahren auf einmal Werbung für einen Fahrradladen machen sollte. Ich hatte bis dahin dem Designer, der dafür zuständig war, ein paar Mal über die Schultern geguckt, hatte meinen Senf dazu gegeben, aber das war's auch. Dann kam es aber mit diesem Designer zum Bruch, und auf einmal fragten mich die Freunde, hast du nicht Lust, Werbung zu machen? Und ich so, man muss wissen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Werbung, ich habe kein Know-how und keine Erfahrung. Also optimale Voraussetzung, um das nicht zu können. Aber das, was ich hatte, das waren immer Ideen. Mir kamen immer irgendwelche Ideen, und dann habe ich gedacht, wieder alle Vernunft, habe ich Ja gesagt. Das Problem war, dass nicht nur ich viele Ideen hatte, sondern dass diese Freunde auch viel Werbung gemacht haben in unterschiedlichen Medien, und ständig kamen sie mit irgendwas Neuem, wovon ich natürlich null Ahnung hatte. Also habe ich angefangen, sehr unprofessionell mit einer Nagelschere Räder, das war ein Fahrradladen, Räder auszuschneiden, Preise und die Spezifikation hinzutun und was mir sonst noch alles einfiel. Immerhin habe ich dann den Werbern gemailt, und das Feedback war sehr eindeutig, super unprofessionell. Dem konnte ich nur zustimmen. War es ja auch. Ich hatte ehrlich überhaupt keine Ahnung, wie ich da weiterkommen sollte, weil auf einmal sollte ich so ein 3,5 mal 2,5 so ein Straßenposter machen, und ich wusste noch nicht mal, wie man ein Dokument anlegt. Dann habe ich überlegt, ich frage einen Freund, der hat mir es angelegt, und der hatte irgendwann Mitleid mit mir und hat gesagt, komm, du kriegst mein altes Grafikprogramm. Er hat mich eingeladen, ein Wochenende mir die Basics beizubringen. Aber nach dem Wochenende meinte er, es könnte sein, dass ich vielleicht etwas anderes machen sollte. Das fand ich natürlich eine Frechheit. Wieso? Weil ich immer viel zu unbedacht und einfach drauf losgeklickt habe. So wie es mir gerade einfiel. Und das Problem ist, Programme machen genau das, was man ihnen sagt. Und wenn man vorher was nicht angeklickt hat, funktioniert das auch nicht. Aber für mich, die ich in meinem Leben mich nie weder ein Rezept oder eine Betriebsanleitung gelesen habe, noch bereit war, mich dran zu halten, war das völlig unmöglich. Das war eine echte Demutsübung. Auf einmal sollte ich mich an Spielregeln halten. Erst was anklicken, dann Steuerung C, dann Steuerung, naja, und so weiter und so fort. Neben dem, dass ich das Programm ja auch noch nicht mal kannte. Also ich muss sagen, da hat Gott mich einiges gelehrt, klein anzufangen. Aber jedes Mal, wenn ich wieder dachte, so, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, habe ich in meine Nagelschere gedacht. Nicht zuletzt fiel ihn dann ein, ich sollte so Werbung von so einem Linienbus machen, der 3 Jahre durch die Stadt fährt. Ich habe es erst so getan, als wenn ich das gar nicht gehört habe. Es hat nicht lange gehalten. Aber seitdem weiß ich, wie man um Kühlergrills, um Kotflügel und um Motorhauben drum herum designt. Und ich bin super dankbar für diese 11 Jahre kreative Herausforderung. Wieso? Weil ich nicht nur Blut und Wasser geschwitzt habe. Ich hatte ja auch immer diese Abgabetermine. Und wenn ich gesagt habe, oh, ich bin leider noch nicht so weit, das kam nicht so gut, das hat es auch nicht gegeben. Weil ich immer gesagt habe, Halleluja, der Kreative lebt in mir und du musst mir jetzt eine Idee geben und nicht nur die Idee, sondern auch, wie ich das in irgendeiner Form umsetzen kann. Aber erstens, weil ich gelernt habe und auch so demütig war, mich einem Programm zu beugen, was mir immer noch schwer fällt, mich so an Rezepte und an sowas zu halten. Schöne Grüße an die alten Menschen, an die alte Birgit. Aber auch, weil die Freunde mich so ermutigt haben, mich immer unterstützt haben, mich motiviert haben. Immerhin war es das ja ihre Idee, dass ich das machen sollte. Und ich glaube, dass wir alle solche herausfordernden Situationen haben. Mal kleine Krisen, die nur nervig sind. Mal, dass wir Zeit, Geld und Nerven brauchen. Und manche Krisen sind nur, in Anführungsstrichen, schmerzhaft. Und wir müssen durch diese emotionale, wirtschaftliche oder sonst wie geistliche Krisen hindurch. Und manchmal fühlen die sich einfach ewig an, wo man das Gefühl hat, man hört denn das gar nicht auf. Und wo wir vor allen Dingen keine Ahnung haben, wo es weitergeht. Bei dieser Vorgeschichte muss man bei 5. Mose 8 landen, finde ich. 2 bis 11 und ich habe immer mal ein bisschen was ausgelassen, 17 bis 18, weil der Text sonst zu lang wäre. Ich lese aus der Basisbibel. Erinnere dich, Israel, an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. 40 Jahre lang hat er dich durch die Wüste geführt. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht. Er hat dir gezeigt, dass du ihn brauchst. Erst ließ er dich hungern, dann gab er dir Manna zu essen. Der Herr hat dir damit gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Während dieser 40 Jahre ist deine Kleidung nicht zerrissen und deine Füße bekamen keine Blasen. Deshalb sollst du das beherzigen. Der Herr, dein Gott, erzieht dich wie ein Mann seinen Sohn, in Klammern seine Tochter, erzieht. Geh auf seinen Wegen und begegne ihm mit Ehrfurcht. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, dein Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss den Herrn, dein Gott, nicht. Wenn alles gelingt, kannst du dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, dein Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Erstmal zum Kontext des Textes. Die Israeliten hatten ja 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Und nun waren sie kurz davor, den Jordan zu überqueren in das sogenannte gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, hinüber zu gehen. Aber auch dort, wenn sie dort ankommen würden, sollten die Israeliten sich daran erinnern, wo sie herkamen. Sie kamen nämlich nicht, wie sie sich versuchten einzureden, von den Fleischtöpfen Ägyptens, wo sie in der Sklaverei gelebt haben. Das schon war eine harte Zeit. Und die 40 Jahre in der Wüste waren definitiv auch kein Zuckerschlecken, sondern waren eine Zeit der Prüfung, auch des Mangels manchmal und der Charakterschule. Und im besten Fall auch eine Zeit der Reifung. Das war eine harte Schule, das war eine Demutsschule. Weil unter Stress kommt das raus, was im Herzen drin ist. Und das war nicht immer nur gut. Gott ist ein Gott der Führung und der Leitung. Er hat sie bewahrt, er hat sie beschützt und er wollte, dass sie ins verheißene Land kommen. Aber so weit waren sie noch nicht. Sie wussten nur, wir haben 40 Jahre hinter uns, da fuhr die Sklaverei und wir wissen nicht, was vorne liegt. Allerdings steht hier total unmissverständlich, dass Gott die Israeliten wie auch uns erzieht, wie ein Vater seinen Sohn und selbstverständlich auch seine Töchter. Es war also Gottes Erziehung und in dem Sinne auch unser Gehorsam gefordert. Und die Zuordnung ist super klar. Er ist Gott, er ist der Schöpfer und die Israeliten, wie auch wir, sind seine Geschöpfe. Da lässt Gott auch überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass die Israeliten gar kein Recht hatten, ihn auf die Probe zu stellen, ihn herauszufordern und sagen und meckern, ich will das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen zurück. Im Gegenteil hatte er, wie wir hier ganz deutlich hören, er hatte das Recht, wie hier steht, sie zu prüfen, sie auf die Probe zu stellen. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, die das nicht gut findet, die da, ich will jetzt mal sagen, keine Lust hat, aber das ist ja noch mehr als keine Lust haben. Aber er wollte sie ja nicht nur prüfen, um sie zu ärgern, sondern damit sie noch besser würden, damit sie wirklich dieses verheißene Land einnehmen könnten, damit sie die Verantwortung tragen könnten, dieses große Geschenk in Anspruch zu nehmen. Unabhängig von den äußeren Umständen. Wie Paulus, der in Philipper 4 sagt, ich bin gewohnt, in alles, im Überfluss und im Mangel zu leben. Aber unser Ego hört das nicht gerne. Lieber wollen wir unsere vermeintliche Freiheit oder Unabhängigkeit haben oder behalten, aber die Verheißung und Gott noch on top haben. Aber diese Kombi, die funktioniert nicht. Auf der einen Seite mein Leben behalten und auf der anderen Seite noch Gott zusätzlich. Ich finde aber auch, dass andererseits dieser Part, den ich nicht schön finde und bislang immer so ein bisschen umschifft habe, auch zeigt, wie ein Vater sich um seinen Sohn kümmert, zeigt auch Nähe und Fürsorge, drückt das aus, finde ich. Weil wenn ich nicht erziehungsberechtigt bin, wenn ich nicht weiß, dieses Kind gehört zu meiner Familie, dann ist es in der Regel nicht so, dass der oder diejenige Interesse hat, das Kind zu erziehen. Aber hier steht, wie ein Vater seinen Sohn, in Klammern seine Tochter. Der Vater hat ein Interesse, uns zu erziehen, weil wir ihm nicht egal sind. Und mein Beispiel mit meinem Widerstand gegen Grafikprogramme und mich an irgendwas halten zu müssen, das zeigt letztendlich, was in der alten Birgit drinsteckt, wenn ich sie loslassen würde. Die will sich nicht ein und will sich auch nicht unterordnen. Ich erinnere mich immer daran, oder mein Vater sagte, der schon ganz, ganz lange tot, er sagte, lass sie doch mal was sagen, Kind. Und ich habe das noch so im Ohr, dass ich dachte, wieso, ich lass mir doch was sagen, wenn ich das einsehe. Aber ich glaube, er meinte das ein bisschen anders. Und Gott benutzt so häufig Alltagssituationen, um zu uns zu reden, um an uns zu handeln. Da ist die Frage, von wem lässt du dir was sagen? Wenn es gut läuft, sagen wir immer, ich lasse mir von Gott ganz viel sagen. Aber hier, das wird schon ein bisschen schwieriger. Oder bei mir. Welches sind deine Herausforderungen? Wozu musst du dich durchringen zu einem Ja, okay? Und das ist das Schlimme. Gott macht das so lange, bis wir auf seinen Wegen gehen. Da ist er ja, hat er ja Geduld, bis Jesus wiederkommt. Immerhin, und das ist die ernste Seite, war in den 40 Jahren niemand wegen Hunger oder Durst gestorben. Er hatte sie immer bewahrt, er hatte sie immer beschützt, die Feuersäule des Nachts und die Wolkensäule, um Schatten zu spenden. Niemand war wegen Durst oder Hunger umgekommen. Wenn jemand in der Wüste gestorben ist, wegen Ungehorsam, weil sie Gott nicht vertraut haben, wegen Misstrauen. Misstrauen gegen Gott war in der Wüste lebensgefährlich. Und letztendlich ist es das heute auch noch. Misstrauen fragt sich, sollte Gott wirklich gut sein? Sollte er es wirklich gut mit mir meinen? Wie hat er das gemeint? Und das ist die ernste Seite des Evangeliums. Wieso? Weil Gott uns unseren freien Willen lässt. Er sagt, okay, wenn du nicht möchtest, ist okay. aber der muss auch die Konsequenzen tragen. Dann kommen wir eben nicht ins gelobte Land und übersetzt, dann haben wir kein ewiges Leben. Bisschen Jesus geht nicht. Aber die Israeliten waren in der Wüste und hatten den Ausblick aufs gelobte Land. Jetzt gucken wir uns erstmal das von der Wüste an. Wir alle sind immer wieder an Grenzen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben häufig kleine Herausforderungen, aber manchmal haben wir auch so große, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Orientierung verloren. Wir haben unseren inneren Kompass verloren. Aber auch dann ist er da. Auch wenn die Israeliten nicht weiter wussten, auch dann hat er sich um sie gekümmert. Gerade dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir nicht noch unseren Senf dazugeben können, wenn wir nichts mehr aus eigener Kraft können, wenn wir nicht sagen können, guck mal, das habe ich gewuppt, dann ist er da. Wir müssen ihn nur sehen oder wir müssen ihn spüren. Und wie in Römer 8 steht, in alledem sind wir weit mehr als Überwinder. In der Wüste sind wir das, nicht danach. Aber das liegt in der Natur des Menschen, das ganz schnell zu vergessen. Ich glaube nicht, dass das nur mir so geht, zu vergessen, was schon hinter uns liegt, was wir schon gewuppt haben. Wie häufig wir uns wirklich umdrehen können und sagen können, Mensch, das ist wirklich gut gelaufen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern natürlich, weil Gott auch treu war. Aber auch, weil ich mich zur Verfügung gestellt habe. Und dass ich glaube, dass wir manchmal uns stärken könnten, wenn wir uns ab und zu mal zurückdrehen, nicht um zu sagen, Mann, war das toll und jetzt, was habe ich jetzt Schlimmes, sondern um zu sagen, da komme ich her. Und ich sage manchmal, bis hierhin habe ich es geschafft. Und ich finde, darüber darf man sich ja auch mal ganz kurz freuen. Aber deswegen fügt er auch am Ende dazu in 17 und 18, aber wenn dir alles gelingt, sollst du dir nicht einreden, heißt mit anderen Worten, glaub ja nicht, dass du es aus eigener Kraft könntest. Du kannst ja noch nicht mal einen Atemzug ohne mich tun. Glaub ja nicht, zu sagen, meine eigene Stärke, meine Kraft, mein Know-how, all das, was ich geschaffen habe, wie großartig ist das? Ich darf mich drüber freuen, aber nicht mich drüber identifizieren. Und dennoch ist Gott so ein großartiger Motivator. Ich finde das super, dass er ja nicht sagt, oh, ich mache jetzt diese Ansage und dann gehe ich nach Hause, sondern er sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Brot ist inklusive das Reale, aber dann gibt es noch das geistliche Brot, die geistliche Ernährung in diesem doppelten Sinne, natürlich und geistlich. Und im gelobten Land gibt es weit mehr als dieses Manna jeden Tag. Habt ihr euch auch mal gefragt, hättet ihr gemurrt, 40 Jahre Manna essen? Also da muss man schon, mutig sein, um das zu mögen, vielleicht. Aber das ist natürlich total ungeistlich. Aber im gelobten Land gibt es von allem viel, von allem im Überfluss. Einige von uns haben erst einen kleinen Teil ihres Lebens hinter sich. Andere schon fast alles und viele sind so dazwischen. Aber egal wie alt du oder wie jung du bist, wie begabt oder nicht begabt, was deine Fähigkeiten, was deine Gaben sind. Ich glaube, dass Gott für jeden von uns noch mehr gelobtes Land hat. Immerhin war eine von Wolframs Lieblingsfragen, haben die Israeliten denn vom gelobten Land eingenommen? Da bin ich auch das erste Mal drauf reingefallen. Ich natürlich alles. Nee, bis heute ja sowieso nicht. Alles. Und ich glaube, niemand von uns hat ihr gelobtes Land komplett eingenommen. Ich glaube, dass Gott immer noch mehr hat für uns. Und für jeden von uns liegt noch was vor uns. die Israeliten sollten das Land ja einnehmen. Das war ja nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen. Das Land lag unbevölkert, aber in topwirtschaftlichem Zustand vor ihnen, auf den Feldern Korn an Korn, das reife Obst an den Bäumen hängt, die Wohnung schön eingerichtet, das Vieh wohlgenährt, auf der Weide grasend, Platz für alle, Raum für alle und im Ofen wurde das Essen noch warm gehalten. Damit nur noch, falls die Israeliten eines Tages kämen, sie sich sofort an den gedeckten Tisch setzen könnten und essen könnten. Hundertprozentig hingen auch keine Girlanden mit herzlich willkommen vorm gelobten Land oder der rote Teppich war ausgerollt. Nein, sie mussten gegen Widerstand das einnehmen, obwohl es ihnen verheißen war, obwohl Gott immer wieder gesagt hat, es ist für euch da. Aber es sah wie vernagelt aus. Keine Girlande. Und ich liebe Zeugnisse, wenn Leute sagen, es sah so aus, als wenn alles zu ist, aber ich bin den ersten Schritt gegangen, ich bin aufgestanden, habe mich auf den Weg gemacht und die Türen öffneten sich. Ich liebe das. Wenn es wirklich zeigt, Gott zeigt sich, wenn wir den ersten Schritt gehen. In Bewegung und nicht in der Statik und warten, dass Gott mir das gelobte Land schenkt. Mir ist dieses Bild so eingeleuchtet. Nee, das war nicht alles in Top-Zustand. Ich musste da nur noch mal vorbeigucken. Einnehmen bedeutet, wirklich mich auch aufzumachen und hinter mir alles zu lassen. Von welchem Land träumst du? Und klar, Gott lässt nicht alle Träume wahr werden, aber ich bin ganz sicher bestimmt einige. Wie viele Zusprüche hast du? Wie viel ist dir schon zugesprochen worden von Gott? Und wie viel hast du davon gesehen? Ich glaube, dass wir noch zulegen können. Er will uns nicht nur erziehen und uns formen, uns schleifen. Ja, das will er auch. Daran besteht überhaupt null Zweifel. Aber ich glaube, dass er das nur tut, um all das Gute in Empfang nehmen zu können, um es auch tragen zu können, um die Verantwortung zu haben, um das eben auch charakterlich wuppen zu können. Und vielleicht bin ich die Einzige, diesen zweiten positiven Effekt, das gelobte Land einzunehmen, die das immer mal im Alltag vergisst oder aus den Augen verliert, weil ich froh bin, wenn ich meine Gegenwart oder die anstehenden Wochen wuppe. Und Gott freut sich hundertprozentig, wenn wir im Kleinen treu sind. Aber ich bin immer fest davon überzeugt, dass er sagt, da ist noch mehr. Und eines Tages kommt der Zeitpunkt, an dem du mal wieder losgehen sollst und kannst. Ob es erstmal in Gedanken ist oder schon im Gehen ist. Und ins gelobte Land kommt man nur durchs Unmögliche. Über irgendetwas, wo man sich was nicht zutraut. Wo die Kraft nicht reicht, wo das Know-how nicht reicht, wo das Geld nicht reicht. Heidi Baker hat mal gesagt, Berufung, die du aus eigener Kraft schaffen würdest, ist keine Berufung. Und da kann ich nur sagen, da ist was dran. Denn nicht müssen wir es uns zutrauen, wir müssen es lediglich ihm zutrauen. Darum geht es. Und dann können wir in dieses gelobte Land kommen. Wir drehen uns um, gucken, woher wir kommen, was wir auch schon alles gewuppt haben. Nicht nur, wo wir Wasser geschluckt haben, sondern was wir schon überwunden haben, um die Kraft zu sammeln, um nach vorne zu gehen. Und ich glaube, das ist es, worum es geht. Denk an die ganze Zeit, keine Blasen, du bist nicht verhungert, sondern Gott hat uns geschliffen, ja. Aber da hinten steht vor allen Dingen das Land. Er will, dass wir dieses Land überhaupt sehen. Siehst du manchmal das Land? Wenn es hinterm Horizont ist, sehen wir es nicht. Aber dann müssen wir es schon riechen können. Dann müssen wir es schon fühlen können. Dann müssen wir schon das Merkmal dahinter, hinter 14 Kilometer kann man ja nicht mehr weiter gucken. Da hinterm Horizont, da ist das gelobte Land, das wir einnehmen. Und ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben, dich durchzubeißen, durch was auch immer. Nicht jeder muss Werbung machen, aber du hast deine Herausforderungen. Jeder hat ihre eigenen Herausforderungen. Aber wirklich zu sagen, ich erwarte viel, egal wie alt wir sind, in welchen Umständen wir sind. Gott sagt, komm in dieses gelobte Land, nimm es ein. So, und jetzt viel Spaß dabei. Amen.